Wir befinden uns in einer Zeit, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und in dieser Zeit befinden wir uns schon seit Jahren. An sich befinden wir uns schon immer in dieser Zeit. Denn wir wissen nicht, wie es weitergeht. Hätte man vor 2 Wochen gefragt oder hätte man vor 4 Wochen gefragt, wie es denn so aktuell ausschaut und ob wir uns im Krieg befinden, hätten wir wahrscheinlich gesagt, nein. Wir hätten vor 3 Jahren wahrscheinlich gesagt, dass in Sachen Gesundheit und in Sachen Arbeit geht es uns gut und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Und immer wieder kommen wir zu dem Punkt, wo wir feststellen, wir haben es nicht in der Hand. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir auf so etwas? Wie reagieren wir mit Situationen, die wir nicht handeln können, wo wir sagen, wir haben eigentlich gar nichts wirklich in der Hand? Und somit möchte ich heute, der Titel der Predigt ist, wie man auf harte Zeiten reagiert. Und ich hoffe, dass wir von Habakuk lernen können, wie er reagiert hat. Also er war in einer Zeit, die nicht einfach war. Und jetzt ist die Sache, wie hat er das gemacht? Wie hat er Gott hinterfragt? Aber mit welcher Art und Weise? Und dazu auch, wie hat er dann darauf reagiert, als Gott geantwortet hat? Und die Frage ist, die wir uns stellen, wie reagieren wir auf das, wie Gott handelt und wie er ist? Und ich möchte kurz die Zusammenfassung geben von Habakuk. Es sind nur 3 Kapitel. Es ist nicht viel. Also wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, lest es euch durch. Und wir schauen uns dann Kapitel 3 an und die letzten Verse. Aber das Buch Habakuk beginnt damit, dass Habakuk Gott um eine Antwort anruft, warum er erlaubt, dass das auserwählte Volk Gottes in Gefangenschaft leiden muss. Das sind so die ersten 4 Verse. Also Habakuk sagt, warum lässt du dein Volk leiden? Und der Herr gibt seine Antwort mit der komprimierten Aussage, du würdest es nicht glauben, wenn ich es dir sage. Und Habakuk, ähnlich wie wir, unzufrieden mit der Antwort, antwortet darauf, etwas wie Gott, du bist Gott, aber sag mir trotzdem, warum das passiert. Das ist jetzt 1. Kapitel. Und dann erwidert Gott darauf und gibt ihm mehr Informationen und sagt, dass die Erde, dass er einfach stumm sein soll, Verse 2 bis 20 in Kapitel 2. Und daraufhin schreibt Habakuk ein Gebet, in dem er sein Vertrauen auf Gott und auf den Charakter Gottes ausdrückt, trotz der ganzen schweren Prüfung. Und das ist Kapitel 3. Und das endet dann in den Versen 18 bis 19. Ich möchte die vorlesen und dann ins Gebet gehen. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Saiteninstrumenten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir in einer Situation, wo wir menschlich gesehen keine Ahnung haben, wie es weitergehen wird. Wir verstehen nicht, warum Sachen passieren. Und wir haben aber einen Gott, der alles weiß, der alles in der Hand hält und dem wir vertrauen können. Denn du änderst dich nicht. Du warst und bist derselbe und du wirst derselbe bleiben. Und du bist der, der alles in der Hand hält. Und deswegen sollen wir auf dich schauen und dir vertrauen. Auch wenn vieles um uns herum so schlecht aussieht, haben wir immer noch die gleiche Freude an dir. Denn du veränderst dich nicht. Somit bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir lernen können von Habakuk, dass wir sehen können, wie er reagiert hat und dass wir genauso reagieren. Die Frage ist, wenn wir uns damit beschäftigen, wie Habakuk gefragt hat und reagiert hat, dann ist die Frage, wie können wir reagieren? Somit schauen wir uns diese Verse an. Wie kommt man zu so einem Ergebnis? Wie kommt man zu diesen Worten, ich will mich freuen in dem Herrn? Kommst du zu diesem Ergebnis jeden Tag? Ich will mich freuen in dem Herrn. In dem Herrn meines Heils, egal was passiert. Es ist einfach, würde man meinen, Gott anzurufen, wenn es uns gut geht. Ich habe mich vorhin unterhalten und die Sache ist, es ist aber in der Realität anders. Wenn es uns gut geht, vergessen wir, wer Gott ist. Und wenn es uns schlecht geht, dann erkennen wir, dass wir es nicht in der Hand haben. Aber Vers 18 beginnt mit: Ich aber will. Also, was will Habakuk tun? Warum will er das tun? Und er sieht, in den Versen 3 bis 9 hat er die prächtige Herrlichkeit Gottes gesehen. Da heißt es in Vers 3, Gott, also Elohim, kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit, es wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt dich dein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer, dass du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wegen der Rettung? Bloß enthüllt ist dein Bogen und deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Was Habakuk sieht und was er durchgemacht hat, ist für uns zum Teil unverständlich. Aber es ist gut zu wissen, wer Gott ist, egal wo wir wohnen, egal in welcher Situation wir uns befinden. Es ist gut zu wissen, wie Gott ist und wie sein Charakter ist. In Vers 3 heißt es, Gott, die Pracht von diesem Gott bedeckt den Himmel und sein Ruhm füllt die ganze Erde. Sein Glanz ist wie das Licht. Ich bereite mich aktuell vor auf 1. Mose. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen ich über 1. Mose 1 predigen werde. Ich habe das schon angekündigt bei uns in der Gemeinde. Es kann sein, dass es eine längere Serie wird. Warum? Weil wir die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung sehen. Und hier sagt Habakuk, Gott ist herrlich. Alles im Vergleich zu Gott ist klein. Es ist so herrlich, dass alles, was nicht seiner Ehre entspricht und nicht ihm die Ehre gibt, unter Gottes Zorn steht. Und es ist gerecht. Warum? Weil Gott heilig ist, weil Gott perfekt ist. Aber dann in den Versen 9 bis 15 sehen wir die große Macht Gottes. Da heißt es, durch Ströme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher, der Ozean lässt deine Stimme hören. Hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerdrischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinen Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haupt des Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt deiner Horden. Sie stürmen einher, um mich in die Flucht zu schlagen. Und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. Die ganze Schöpfung kennt Gott. Die ganze Schöpfung kennt Gott und sehnt sich danach, nach der Erlösung von dem Sündenfall. Die ganze Schöpfung weiß, wer Gott ist. Es ist so bildlich, wie Habakuk in Vers 10 und 11 beschreibt, die Berge sehen und zittern, Platzregen flutet, Ozeane stimmen mit ein, Sonne und Mond sind schwarz im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit. Und dann spricht Habakuk den Zorn Gottes an, den Gott gegen die Sünde hat. Gott ist ein gerechter Gott, der Sünde hasst. Und es ist, ich sage es immer wieder, die Bibel ist ein Buch, es ist Gottes Wort und Gott ist immer noch der gleiche. Er hat sich nicht geändert. Es ist nicht, dass im Alten Testament ist er der zornige Gott und jetzt ist er der liebende Gott. Nein, er ist immer noch der gleiche. Er war schon immer ein zorniger Gott gegenüber Sünde und schon immer ein liebender Gott gegenüber seiner Herrlichkeit. Und durch seine Herrlichkeit, durch die Liebe dazu hat er Jesus Christus, wurde er Mensch in Jesus Christus. Er ist und bleibt derselbe mit allen seinen Eigenschaften. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, der also Jesus als seinen Retter angenommen hat, ist nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Römer 8 spricht davon. Römer 5 spricht davon, dass wir Frieden mit Gott haben können durch die Liebe Gottes. Und Habakuk weiß all das. Und diese Verse in Kapitel 3 bauen darauf hin, dass er jetzt darauf reagiert. Er weiß, Gott ist herrlich, Gott ist groß, er steht über allem. Und jetzt, wie geht es weiter? Und das ist die Verse 16 und 17. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen, der Weinstock keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern, die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich glaube, das ist die Reaktion, die uns am ähnlichsten ist. Das ist die Reaktion, die wir auch haben. Wir sehen das Ganze Schlechte und in einer Zeit, wo Landwirtschaft, wo so wichtig war, überlebensnotwendig war, und er gesehen hat, alles ist kaputt und wir haben nichts mehr, beschwert er sich, weil so viel falsch läuft. Und wenn wir unser Leben anschauen, wie oft beschweren wir uns und wie oft sehen wir, dass alles, was alles falsch läuft. Und wir lassen uns davon so beeinflussen, von dem, was um uns herum falsch läuft, dass wir den Fokus komplett verlieren. Und jetzt kommt die typische Frage, wie kann Gott das alles zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Wozu dient das alles? Wie kann ein souveräner Gott so etwas zulassen? Ob das jetzt Krieg und Gewalt und Verbrechen ist oder Krankheit und Viren und alles Pest und was wir nicht haben, wo wir keine Kontrolle darüber haben. Wie kann Gott so etwas zulassen? Und oft möchten wir, dass Sünde sofort bestraft wird. Dass das sofort, nein, also das ist schlecht, das muss bestraft werden. Aber die Sache ist, Gott sagt, Sünde ist Sünde. Wir sehen Mord als schlecht, wir sehen Krieg als schlecht, aber Gott sieht Eifersucht als schlecht. Was ist, wenn er Eifersucht sofort bestraft? Wir haben einen gnädigen Gott, der uns Zeit gibt, dass wir zur Buße kommen können. Und so vieles hat natürlich durch unsere Sünden direkte Folgen, aber so vieles, da haben wir gar nichts dafür getan und trotzdem passiert so viel Schlechtes. Wie kann das geschehen? Und viele Menschen, ob es Gläubige sind oder auch Ungläubige, sagen dann, so einen Gott, der Schlechtes zulässt, will ich nicht. Aber die Frage ist dann, was ist schlecht? Denn wenn wir zurückgehen zu dem, was am Kreuz geschehen ist, als Jesus am Kreuz hing und er davor geschlagen wurde und als er angespuckt wurde, ist das schlecht gewesen? War das eine Sache, die hätte vielleicht sofort bestraft werden sollen? Die Tatsache, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, war das nicht schmerzhaft und schlimm? Warum lässt Gott all das Schlechte zu? Er hat einen viel größeren Plan. Und wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen ihm vertrauen. Und wir dürfen auf ihn schauen. In Jesaja 45 sagt Gott, ich bin der Herr, ich allein. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich rüste dich aus für deinen Eroberungszug, auch wenn du mich nicht kennst. Der Westen und der Osten, ja die ganze Welt, soll daran erkennen, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr, ich allein. Ich bilde das Licht und schaffe dir die Finsternis. Ich wirke den Frieden und auch das Unglück lasse ich kommen. Ich bin der Herr, dies alles vollbringe ich. Ich bin Gott, erkenne das endlich. Alles, was um uns herum geschieht, soll uns zur Erkenntnis bringen, dass Gott Gott ist und dass wir Gott brauchen, dass wir ohne ihn verloren sind. Wie viel müssen wir noch erleiden, damit wir endlich erkennen, wir schaffen es nicht allein. Und bezüglich Jesus, Jesaja 53, Vers 10, da heißt es, aber dem Herrn gefiel es, Jesus zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, haben wir die Möglichkeit der Vergebung der Sünden. Hätte Gott dieses Schreckliche nicht zugelassen, hätten wir keine Hoffnung. Und somit kommt eine bewusste Entscheidung von Habakuk in Verse 18 und 19. Ich aber will mich freuen, nachdem er das alles gesehen hat, nachdem er all das Schlechte um sich herum gesehen hat, sagt er, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Gott ist meine Freude. Und wir sehen, eine Freude ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich weiß, viele sagen, nein, Freude ist ein Gefühl und ich habe die Freude, ich habe sie nicht. Aber glaub mir, Freude ist eine Entscheidung, die du treffen musst. 1. Thessalonicher sagt uns, freue dich alle Zeit. Alle Zeit freue dich. Und er sagt, ich aber, obwohl ich das alles gesehen habe, will mich freuen. Warum? Weil ich auch den Herrn gesehen habe. Habakuks Freude war nicht abhängig von körperlichen Segnungen. Selbst wenn Habakuk einen extremen Verlust erlitt, war er entschlossen, Gott zu preisen. Habakuk erinnert sich an Gottes Güte in vergangenen Zeiten und kam zu dem Schluss, dass Gott des Lobes würdig war. Dem Propheten mögen vielleicht Oliven und Trauben fehlen, aber er würde niemals ohne Gott sein. Haben wir diesen Punkt erreicht, dass wir uns an Gott freuen können, obwohl all das um uns herum geschieht? Ist deine Freude abhängig von den Umständen? Ist deine Freude abhängig von dem, was du hast oder wie gut es dir geht? Oder ist deine Freude abhängig von Gott, von dem, der alles in der Hand hält, von dem, der die Erde erschaffen hat, der sich selbst gegeben hat, damit du die Möglichkeit hast, in den Himmel zu kommen? Von was ist deine Freude abhängig? Kannst du sagen mit Habakuk, Gott ist mein Heil. Er denkt einen Schritt weiter und er sagt, Gott ist mein Heil. Er ist meine Rettung. Es ist in keinem anderen Namen das Heil, als nur in Jesus Christus, in dem Messias, in dem, der alles gegeben hat. Es war schon immer Rettung durch Gnade. Es war schon immer Rettung durch den verheißenen Messias. Psalm 25 spricht, der Gott meines Heils. Psalm 88, der Gott meines Heils. Hast du diesen Gott deines Heils? Ist er der Gott deines Heils? Hast du gesagt, Jesus, vergib mir meine Sünde. Ich bin Sünder und ich brauche Vergebung. Ich brauche die Errettung. Hast du die Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott? Habakuk hatte sie. Und deswegen hat er gesagt, ich freue mich an dem Herrn. Denn ich weiß, alles um mich herum ist schlecht. Ja, es sind Kriege, die kommen, es sind Pesten, die kommen. Alles um uns herum ist schlecht, ja. Aber Gott, du bist immer noch der Gleiche. Du bist der, der die Erde erschaffen hat, der die Erde erhält. Und du bist der, der gekommen ist und Mensch wurde. Es gibt keine Religion, gibt keinen Glauben, wo Gott Mensch wurde, außer der Gott der Bibel. Jeder sagt, komm zu mir. Und Gott sagt, ich komme zu dir. Haben wir das geglaubt und angenommen? Und dann, der letzte Aspekt, den Habakuk beschreibt, ist, Gott ist meine Kraft. Er beschreibt nicht nur Gott und seinen Charakter und das Heil, sondern auch die Kraft, die er hat. Stephen Miller hat gesagt, es ist in Ordnung, Gott zu fragen, was er tut, aber mit Respekt und Ehrfurcht. Manchmal ist es für uns nicht offensichtlich, was gerade passiert, besonders wenn wir in einer Zeit des Leidens stecken. Oder es erscheint, als würden wir unsere Feinde Erfolg haben. Das Buch Habakuk bestätigt aber, dass Gott ein allmächtiger und allgegenwärtiger Gott ist, der alles kontrolliert. Wir müssen einfach nur einen Schritt zurückgehen und verstehen, er wird das Böse bestrafen, wenn es an der Zeit ist. Und bis dahin können wir uns an ihm erfreuen, weil er das Beste weiß. Er sitzt auf dem Thron. Er herrscht. Und das ist gut. Gott will, dass wir ihn sehen, wie herrlich er ist. Er will, dass wir seine Macht sehen und erkennen, dass er alles in der Hand hat. Und wenn wir das erkannt haben, dann möchte er, dass wir auf die Knie gehen und ihn bitten, dass er unsere Sünden vergibt und dass er der Herr über unser Leben wird. Und wenn wir seine Kinder sind, dann haben wir Grund zur Freude, egal was auf uns zukommt. Paulus saß im Gefängnis und er sang Loblieder. Wir sitzen zu Hause und wir meckern. Wie kann das sein? Ich habe von Missionaren, Pastoren in der Ukraine gehört, die gesagt haben, jetzt ist Krieg, ich bleibe. Warum würdest du nicht gehen? Es ist Krieg. Ja, aber ich habe eine Hoffnung und ich kann diese Hoffnung weitergeben. Was machen wir? Wir sitzen zu Hause. Und nein, also so schlimm geht es uns ja noch nicht. Wie schlimm muss es noch sein, dass wir endlich unsere Freude an Gott finden und anderen davon erzählen? Gott will, dass wir ihm vertrauen und nicht unserem Verstand und unseren Ideen. Dass wir wissen, dass er alles in der Hand hat und dass wir in ihm geborgen sind, auch wenn viel Schlechtes um uns herum ist. Und ich hoffe, dass wir sagen können, ich aber, und egal was es ist, will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Wenn du das noch nicht erkannt hast und du Fragen hast, komm auf mich zu. Wenn du nicht weißt, ob du in den Himmel kommst, komm auf mich zu. Frag nach. Wenn du eingeladen wurdest heute und du bist hier, dann frag nach. Denn wie schade wäre es, wenn jemand nach Hause geht und nicht weiß, dass der Gott des Universums auch dein Gott sein kann und dass er die Freude gibt. Beten wir zum Schluss. Lieber Vater, ich danke dir für alles, was du tust, dafür, dass du alles in der Hand hältst und dafür, dass du ein großartiger Gott bist. Ich lobe und preise dich dafür und bitte dich, dass du auch der Gott unserer Freude bist, dass du wirklich das Zentrum unseres Lebens wirst. Im Namen so bete ich. Amen.